Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Wenn wir an diese Erkrankung denken, dann fällt den meisten sofort dieses typische Zittern ein, der sogenannte Ruhetremor. Aber Parkinson, denn darum geht es heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, zeigt sich oft schon lange, lange vorher und dann teilweise mit etwas uncharakteristischen Beschwerden. Welche das sind, wie man die Symptome lindert oder zumindest temporär unterdrückt und worauf die Forschung jetzt hofft. Über all das wollen wir heute sprechen in einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich begrüße ganz, ganz herzlich Professor Dr. Peter Paul Urban. Er ist Chefarzt für Neurologie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Nun ist Parkinson gewissermaßen altbekannt, Professor Urban, denn 1817, glaube ich, hat James Parkinson, nachdem ja die Krankheit benannt ist, ein Hausarzt in London schon die ersten Symptome entdeckt. Und bekannt ist sie natürlich auch, diese Erkrankung, weil viele Prominente in den letzten Jahren auch damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Zum Beispiel Muhammad Ali oder auch Michael J. Fox, der ja, glaube ich, schon in sehr jungen Jahren erkrankt ist. Deshalb die Frage, wen trifft es, in welchem Alter und sind Frauen und Männer gleichermaßen betroffen?
Es ist üblicherweise eine Erkrankung des älteren Menschen. Die Erkrankung beginnt in der Regel jenseits des 60. Lebensjahres und in der Tat sind Männer etwas häufiger betroffen als Frauen. Die Ursache kennt man noch nicht genau. Mhm. Aber es gibt auch Jungerkrankte, teilweise mit 30 oder 40 Jahren. Und hier kann man so als Faustregel sagen, je jünger man erkrankt ist, also zum Beispiel in diesem Spektrum, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine genetische Ursache, eine Mutation eines bestimmten Gens zugrunde liegt. Wir kennen etwa 20 Mutationen.
Ja.
Bei den älteren Patienten, bei denen auch vielleicht nur ein Familienmitglied der Patient erkrankt ist, vermutet man zwar eine gewisse genetische Veranlagung, aber ein Gendefekt lässt sich dort häufig nicht identifizieren. Und bei diesen Patienten bleibt die Ursache der Erkrankung nach wie vor noch offen.
Das heißt, bis heute ist das ungeklärt, woher es genau kommt.
Wenn man, also es gibt schon noch zusätzliche Hypothesen neben der erblichen Veranlagung. Umweltgifte spielen wahrscheinlich eine Rolle. Es gibt gute epidemiologische Studien, die gezeigt haben, zum Beispiel in den USA, dass Landwirte, die sich vom eigenen Brunnenwasser ernähren oder Plantagenarbeiter auf Hawaii ein höheres Erkrankungsrisiko haben, weil die dann dort in Kontakt mit Pestiziden kommen als eine Vergleichspopulation, sagen wir in den Großstädten Amerikas.
Ja.
Und das Ganze wird noch unterstützt durch kürzlich durchgeführte tierexperimentelle Versuche. Man hatte also Ratten Pestizide verfüttert.
Ja.
Und konnte dann nach einigen Wochen diese typischen Veränderungen der Parkinson-Erkrankung, die man auch unter dem Mikroskop dann sehen kann, so nachverfolgen. Das sind schon gute Hinweise, aber das kann natürlich auch nicht alles an der Geschichte sein.
Ja.
Zu Zeiten von James Parkinson gab es ja noch keine Pestizide.
Richtig, also es ist wahrscheinlich ein Faktor natürlich, der eine Rolle spielt. Was passiert denn medizinisch bei der Parkinson-Erkrankung?
Ja, Sie sprachen schon den Tremor, das Zittern an. Das hat auch nur ein Teil der Patienten. Also es ist auch keine zwingende Voraussetzung für die Diagnose.
Wie viele haben das etwa?
Ein Drittel. Drittel bis die Hälfte.
Ja.
Und dann auch nicht dauernd, sondern auch nur zeitweise. Zum Beispiel Aufregung, Stress, mentale Anspannung, kommt das dann so etwas raus. Bei einigen kann das tatsächlich ganz im Vordergrund stehen. Aber viel uncharakteristischer sind die schon von Ihnen angesprochenen Frühsymptome.
Ja.
Also wir wissen, dass die Erkrankung, bevor erste motorische Zeichen auftreten, schon um viele Jahre vorausläuft. Man spricht von 5 bis 10 Jahren.
Also so ein langer Vorlauf.
Möglicherweise auch noch ein bisschen länger. Und diese uncharakteristischen Symptome können zum Beispiel Geruchsstörungen sein. Oder bestimmte Schlafstörungen, eine ganz spezielle Form einer Schlafstörung, die sich in der Traumphase abspielt. Normalerweise, wenn man träumt, bewegen sich nur die Augen, Rapid Eye Movements.
Ja, genau.
Und der Rest des Körpers ist eigentlich schlaff. Der Tonus ist herabgesetzt. Und bei diesen REM-Schlafverhaltensstörungen ist es genau umgekehrt, dass während der Traumphasen der Körper paradox angespannt ist, die Patienten schlagen um sich, schreien.
Spüren die das selbst?
Nur teilweise. Also wenn sie wach werden, können da noch Bruchstücke erinnert werden. In der Regel besteht eine Erinnerungslücke. Aber der Bettnachbar kann sich natürlich
muss sich sehr, sehr lebhaft erinnern, womöglich.
In der Tat, nicht? Also der kann dann auch mal eins überbekommen oder der Patient fällt aus dem Bett, nicht? Und also ganz dramatisch. Das kann auch nur selten, niederfrequent auftreten, auch häufiger ein- oder mehrfach pro Woche. Das kann man übrigens auch ganz gut behandeln.
Mhm.
Das ist ein uncharakteristisches, aber doch recht typisches Vorläufersymptom,
ja.
Jahre bevor die ersten motorischen Zeichen auftreten. Weitere nicht motorische Symptome können depressive Abstimmungen sein.
Mhm.
Dass Patienten vielleicht auch erstmal einen Psychotherapeuten aufsuchen. Oder Schulterschmerzen einseitig. Patienten gehen dann erstmal zum Orthopäden, bevor
genau.
der dann vielleicht mal sieht, dass dann ein Arm etwas weniger mitschwingt als der andere.
Mhm.
Oder Physiotherapeuten sehen das. Und dann über solche Umwege kommen die Patienten dann zum Neurologen.
Wie lange dauert das in der Regel, bis jemand dann tatsächlich beim Neurologen ankommt? Man würde ja bei diesen eben nicht unbedingt Parkinson-assoziierten Symptomen erstmal zum Hausarzt.
Das kann in der Tat auch ein Jahr oder zwei Jahre
noch länger dauern.
Länger, aber zum Glück jetzt auch zum Beispiel durch so Beiträge wie diesen.
Genau, wir tun unser Bestes, klären wir ein bisschen auf. Über.
Richtig, ne? Googeln natürlich schon viele und mit Geruchsstörungen und diesen Schlafstörungen, diesen Schlafverhaltensstörungen und kommen dann schon nicht selten so mit dieser Frage, könnte da was im Anmarsch sein?
Bei Geruchsstörungen kommen jetzt wahrscheinlich erstmal alle auf Corona oder auf Covid-19, wenn man
natürlich,
das dieser Tage
Ja, aber wenn das natürlich akut auftritt, nicht?
Mhm.
Und aber wenn das natürlich schon langen Vorlauf hat,
ja.
Und auch grippale Infekte können zu Geruchsstörungen führen. Das ist lange bekannt und jetzt bei Corona eigentlich gar nicht so überraschend. Aber das ist eine andere Geschichte jetzt bei der Parkinson-Erkrankung. Das sind das degenerative Ursachen, die dann zur Geruchsstörung führen, zur Schädigung der Nervenfasern, die für das Riechvermögen zuständig sind und der Nervenzellen. Auch eine Obstipationsneigung ist dann nicht selten ein Vorläufersymptom. Also Patienten sind vermehrt verstopft, haben seltener Stuhlgang, bevor dann erste motorische Zeichen auftreten.
Mhm.
Das kann schon der erwähnte Tremor sein, das kann eine Veränderung des Schriftbildes sein, dass die Buchstaben kleiner werden.
Mhm.
Also wenn man einen Satz schreibt, dass man groß beginnt, aber dann zum Ende hin immer kleiner, kritzliger, unleserlicher wird diese Mikrographie.
Mhm.
Oder das Gangbild verändert sich, dass die Füße nicht mehr richtig gut angehoben werden.
Warum
schlurfst du so? Heb mal die Füße besser.
Ja.
Oder die Mimik verändert sich, wird etwas starrer, die Lidschlagfrequenz nimmt ab. Das fällt dem Patienten selbst eigentlich gar nicht auf, sondern eher den Angehörigen. Oder zum Beispiel auch, dass sich die Körperhaltung verändert, das Gangbild etwas weiter nach vorne.
Aber das haben ja teilweise andere neurologische Erkrankungen auch dann, oder?
Das
diese Symptomatik, wenn man jetzt an PSP oder sowas denkt.
Ja,
genau.
In der Tat, PSP, das ist jetzt eine Form der atypischen Parkinson-Erkrankungen. Aber das macht ja den Reiz der Neurologie aus. Nicht?
Genau, da wären wir später sicherlich noch drauf gekommen, was es für Sie auch so spannend macht.
Ja, natürlich,
macht.
Das ist so der intellektuelle Teil, nicht, dass man aus einzelnen Angaben zur Symptomatik der Anamnese und dem klinischen Befund, so wie Puzzlesteinchen, das zusammensetzt zu einem Gesamtbild. Und das ergibt die Diagnose. Es gibt keinen Laborwert oder auch keinen bildgebenden Befund. Das MRT ist unauffällig, der zur Diagnose führt. Das sind dann Ausschlussaspekte.
Das heißt, wie diagnostizieren Sie konkret, wenn jemand kommt?
Das ist eine klinische Diagnose zunächst mal. Und wenn man sich nicht sicher sein sollte, in der Abgrenzung Parkinson ja oder nein, hat man noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel nuklearmedizinische Verfahren, ein sogenanntes DAT-Scan. Man injiziert eine radioaktiv markierte Substanz, das ist völlig harmlos, wird über die Niere ausgeschieden, der Stoff.
Ja.
Und kann auf diese Art und Weise den Dopaminstoffwechsel im Gehirn untersuchen.
Ach so,
Und das hat eine Zuverlässigkeit von 98%.
Ist das dieser L-Dopa?
Nein,
nee, das
nein,
ist
ein L-Dopa-Test. Das wäre eine andere Möglichkeit, dem Patienten versuchsweise ein typischerweise zur Behandlung zu gebendes Medikament, L-Dopa, das wird dann im Körper zu Dopamin umgewandelt, eine Testdosis zu geben und man schaut, ob sich zum Beispiel der Tremor oder das Schriftbild oder das Gangbild verbessert. Das wäre ein pharmakologischer Test.
Mhm.
Das andere ist eine nuklearmedizinische Untersuchung.
Ja. Und was wird häufiger gemacht?
Ganz klar, der Dopa-Test beispielsweise. Diese nuklearmedizinische Diagnostik ist vergleichsweise teuer, aufwendig auch. Und das ist, sage ich mal, nur besonderen Situationen vorbehalten.
Ja. Wenn man dann Parkinson diagnostiziert hat, ist natürlich die Kernfrage, wie sieht die Therapie aus? Wie kann man das behandeln?
Ja, also für die motorischen Symptome ist in allererster Linie Dopaminmangel zuständig.
Mhm.
Also Ursache. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Degeneration, zu einem Untergang von Nervenzellen im Gehirn, im Mittelhirn, die Dopamin produzieren.
Ja.
So. Und das bedeutet, dass an anderen Stellen des Gehirns zu wenig Dopamin freigesetzt wird, um dort an diesen Bindungsstellen und Rezeptoren anzudocken. Und das therapeutische Vorgehen ist, dass man diesen Dopaminmangel ausgleicht. Ähnlich wie bei einer Schilddrüsenunterfunktion, müssen Sie auch ein Schilddrüsenhormon nehmen, gibt man jetzt Levodopa. Mhm. Und das wird im Körper zu Dopamin umgewandelt, weil Dopamin, wenn man das als direkt geben würde, würde das nicht die Blut-Hirn-Schranke durchdringen.
Ach so. Mhm.
Also muss eine Vorstufe geben.
Ja.
Und das ist, sag ich mal, das Hauptmedikament, was in den Anfang der 60er Jahre entwickelt worden ist. Dafür gab es auch einen Nobelpreis.
Ja.
Und zu Recht natürlich.
Ja, große Hilfe. Ja.
Und es gibt aber auch andere Medikamente, sogenannte Dopaminagonisten, die man vor allem bei jüngeren Patienten nimmt, andere Stoffgruppen, MAO-B-Hemmer, COMT-Hemmer, Amantadin, die dazu dienen, unter anderem den Dopaminabbau zu verzögern, dass man dann höhere Spiegel erreicht, gleichmäßigere Spiegel. Und das Amantadin hat nochmal einen anderen Wirkansatz.
Das wäre also die medikamentöse
Therapie. Das ist die medikamentöse Therapie und das ist erstmal der Standard.
Ja.
Und was nicht zu vernachlässigen ist und was man auch ganz früh einsetzen muss, in jedem Fall, das kann
Physiotherapie.
Man, Physiotherapie natürlich, also übende Verfahren. Und das hängt natürlich so ein bisschen vom Störungsbild ab. Also wenn ein Patient eine undeutliche Artikulation hat, verwaschenes Sprechen, vielleicht Schluckstörung, dann spielen auch logopädische Verfahren eine Rolle. Ergotherapie für die Feinmotorik, Musiktherapie. Also das fasst man unter diesen übenden Verfahren zusammen. Also das ist eine zweite ganz wichtige Säule neben der medikamentösen.
Und da muss der Patient wahrscheinlich auch gut mitmachen und das auch zu Hause üben. Ne? Und nicht nur wie beim Klavierunterricht einmal in der Woche hingehen.
Völlig richtig. Das ist der dritte Teil. Also der dritte Teil heißt der aktive, selbstbestimmte Patient. Und das kann man nicht häufig genug sagen, dass Patienten dann tatsächlich die Erkrankung annehmen und aktiv sind. Mhm. Aktiv, auch körperlich aktiv sind. Und ich sag so als Größenordnung 30 Minuten pro Tag. Das kann man schon so, das muss so wie Zähne putzen, so in Fleisch und Blut übergehen.
Ja.
Dass man sich so vielleicht so einen Slot da reserviert und dann aktive Übungen macht. Und auch das hat sich weiterentwickelt, die physiotherapeutischen Techniken und die Übungsverfahren. Wichtig sind weit ausladende Bewegungsmuster, also wie zum Beispiel Radfahren, strammes Gehen, Fitnessstudio, Rudern, das ist super, nicht? Oder am Ergometer zu Hause, nicht?
Ja.
Und wenn man das wirklich eine halbe Stunde macht, kann man ganz viel erreichen. Und es gibt Daten, neuere Daten, die gezeigt haben, dass durch intensive körperliche Aktivität, das Erkrankungsrisiko geringer ist, also wenn man noch gesund ist.
Also dass man,
ist,
man prophylaktisch
fragt,
schon mal,
genau,
also Bewegung
was kann ich vielleicht machen, um
hilft,
mein Risiko zu reduzieren.
Mhm.
Und wenn die Diagnose gestellt worden ist, trägt das dazu bei, dass der Erkrankungsverlauf günstiger ist.
Ja.
Also sind gerade drei Säulen, nicht? Und der Patient ist da auch tatsächlich mit in der Verantwortung.
Motor, ja. Und dann gibt es noch, habe ich gelesen, den neurochirurgischen Eingriff, ne? Die sogenannte Hirnstimulation.
Tiefe Hirnstimulation, nicht? Das ist natürlich ein invasives Verfahren, wo der Neurochirurg dann ein Bohrloch machen muss in der Schädelkalotte, im Schädeldeckel und dann Sonden, in der Regel zwei, recht tief ins Gehirn vorbringen muss. Und darüber wird dann über einen Schrittmacher, der dann ähnlich wie ein Herzschrittmacher unter der Haut implantiert wird und mit Kabeln verbunden wird mit den Sonden, führt dann dazu, dass bestimmte überaktive Nervenzellen gehemmt werden.
Mhm.
Und das unterdrückt den Tremor recht effektiv.
Ja.
Oder ist auch hilfreich für Patienten, die gewisse Schwankungen der Beweglichkeit im Tagesverlauf haben.
Das wäre die Frage, für wen kommt das überhaupt in Frage?
Na, das sind so die beiden Hauptindikationen. Und zunächst versucht man natürlich erstmal die medikamentösen und schon angesprochen nicht medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Aber für eine bestimmte Teilgruppe von Patienten ist das eine sehr segensreiche Option.
Ja.
Und was noch jetzt ganz neu hinzugekommen ist oder hinzukommen wird, prognostiziere ich mal, ist der fokussierte Ultraschall.
Mhm.
Ultraschall kennt man ja vielleicht so als diagnostisches Verfahren,
genau,
nicht vom Bauch oder von Halsgefäßen, nicht? Aber das ist ein therapeutisches Verfahren. Also der Patient wird in ein Kernspintomogramm gelegt, bekommt dann noch eine Röhre um den Kopf.
Ja.
Und dort in dieser Röhre sind Ultraschall oder Ultraschall produzierende Geräte enthalten.
Ja.
Und es kommt dann aus etwa über 1024 Quellen, kann man diese Ultraschallstrahlen bündeln, also fokussieren, stereotaktisch bündeln.
Ja.
Parallel dazu wird ein MRT gemacht und dort, wo sich die Ultraschallstrahlen im Gehirn, in der Tiefe des Gehirns bündeln, wird ein Hitzereiz erzeugt. 50 okay. bis 60 Grad.
Ja.
Das kann man dann auch erstmal testen. Das ist dann erstmal reversibel, der Effekt. Mhm. Dann erhöht man so peu à peu die Temperatur. Und dann kommt es dann zu einer Ausschaltung, irreversiblen Ausschaltung von bestimmten Nervenzellen, die überaktiv mhm. sind.
Und das ist einmalig, oder muss man das wiederholen?
Ja, in der
Regel
einmalig.
Ja.
Und das kommt für die Patienten in Frage, die zum Beispiel Kontraindikationen haben für eine Tiefenhirnstimulation oder die das schlichtweg nicht möchten. Das ist ja ein nicht invasives Verfahren.
Mhm.
Man macht das aktuell einseitig.
Ja.
Also für zum Beispiel Patienten, der in der Gebrauchshand einen ganz ausgeprägten behindernden Tremor hat, vielleicht nur berufstätig ist.
Mhm.
Oder auch für ältere Patienten, die ein erhöhtes Operationsrisiko
genau.
haben.
Mhm.
Und da laufen intensive Studien. In Deutschland ist das seit einem Jahr in der Uniklinik Bonn verfügbar, wird zurzeit in einem DFG-Projekt wissenschaftlich
ja.
untersucht. Also da werden zurzeit noch Daten gesammelt.
Aber das heißt, es ist noch nicht, sagen wir, in der Klinik, im klinischen
ist nicht,
Alltag
es
angekommen?
Es ist nicht im klinischen Alltag angekommen, auch noch nicht zugelassen von mhm. den Kostenträgern.
Ja.
Man hat die Möglichkeit, im Rahmen einer klinischen Studie im Einzelfall teilzunehmen. Das muss geprüft werden.
Ja.
Und dieses Ultraschallverfahren wurde in Israel von so einem Start-up entwickelt und mhm. Ist dann später dann aufgegriffen worden. USA, Kanada, Spanien
ja.
Zunächst erprobt worden. Das sind so die großen Länder. Und also ich halte das für ein äußerst spannendes Verfahren.
Sehr interessant. Also da tut sich auch viel in der Parkinson-Therapie, ne? Und hat sich ja ohnehin schon viel getan in den vergangenen Jahrzehnten.
Und natürlich auch in puncto Medikamentenstudie.
Genau, das wäre noch eine Frage, worauf setzt die Forschung noch was? Was weiß man noch, was jetzt kommen könnte?
Ja, das knüpft vielleicht ein bisschen an dem Gedanken an, was zur Parkinson-Erkrankung führt. Also jeder von uns hat in den Nervenzellen Alpha-Synuklein, also ein umständliches Wort, aber mhm. das ist ein Eiweiß, ein Protein, was wichtig ist für die Impulsfortleitung von einer Nervenzelle zur anderen. Also hat jeder von uns.
Ja.
So, und jetzt bei der Parkinson-Erkrankung weiß man, dass diese Alpha-Synuklein-Proteine verklumpen und mhm. bilden Aggregate und die werden nicht mehr abgebaut. Das führt dann zu einer Zellschädigung.
Ja.
Und jetzt inzwischen weiß man, dass diese Aggregate, diese Verklumpungen von einer Nervenzelle zur nächsten transportiert werden. Und dann breitet sich dadurch die Pathologie, also die Veränderung im Gehirn, wie so ein Schneeballsystem
genau,
aus.
So ein Dominoeffekt.
Also, ganz genau.
Ne?
Mhm. Eine Zelle steckt in Anführungszeichen die zwei Benachbarte an, die wiederum mhm. zwei Benachbarte und so weiter und so fort. So, und nachdem man das jetzt erst vor kurzem verstanden hat.
Ja, will man den Transport unterbinden.
Ganz genau, bietet sich mhm. die Überlegung an, dass man in dem Moment, wo diese Alpha-Synuklein-Aggregate sich von einer Zelle zur anderen bewegen, also kurz im Zwischenzellularraum sind, abgefangen werden könnten.
Mhm.
Zum Beispiel durch Abwehrstoffe, Antikörper,
ja.
wie bei einer Impfung.
Genau.
Und das ist jetzt genau der Dreh, den man,
so,
jetzt,
den man
im
jetzt
Moment
probiert,
Antikörper zu entwickeln. Und da laufen auch erste Impfstudien schon, um diese Aggregate abzufangen und somit den Übertritt zu verhindern. Also
okay.
im besten Falle könnte das dazu führen, dass man zum Beispiel in einem frühen Stadium der Erkrankung die weitere Ausbreitung unterbindet.
Das durch diese Impfstrategie.
Durch diese Impfstrategie, ganz genau. Das wäre jetzt zwar noch keine Heilung, weil man ja die Ursache noch nicht kennt, also es wäre
ja.
jetzt keine kausale Therapie.
Mhm.
Aber im Grunde genommen wäre das die zweitbeste Lösung.
Ja, das stimmt. Das wäre nämlich auch die Frage, heilbar ist es in dem Sinne ja nicht.
Nicht solange man die Ursache nicht kennt und solange auch bei, sagen wir, den erblichen Formen auch jetzt keine gentherapeutischen Möglichkeiten bestehen.
Ja.
Aber auch da gibt es bei einzelnen genetischen Formen Überlegungen, wie man in den veränderten Stoffwechsel eingreifen
mhm.
kann. Also im Moment machen wir das so, dass wir gerade bei jungen Patienten gezielt testen, ob eine der bekannten Mutationen vorliegt.
Ja.
Und mit Einverständnis des Patienten natürlich. Und kommt eine Datenbank, auch darüber sind die Patienten aufgeklärt. Und also das heißt, wenn sich in der nächsten Zeit Therapieoptionen oder Studienmöglichkeiten
ja.
gezielt für Patienten, die eine bestimmte Mutation haben, ergeben sollten, dann würde man sich mit denen in Verbindung setzen, sagen,
mhm.
haben sie Interesse, eventuell daran teilzunehmen, ja.
ja
oder nein, nicht.
Mhm.
Und das stößt auf viel Interesse.
Ja, das glaube ich. Das ist ja immer gut, wenn es Optionen gibt mhm. und man das Gefühl hat, es geht voran da auch.
Richtig,
in der
ja.
Forschung. Ne? Das heißt, heilbar nicht. Im Moment kann man im Prinzip nur in Anführungsstrichen die Symptome temporär unterdrücken. Oder wie?
Das ist aber schon recht viel. Das
mhm.
ist aber so, dass man im Moment die Symptome beeinflusst.
Ja.
Da haben Sie recht. Man kann aber Und das ist auch wirklich nochmal wichtig für den Patienten, das zu betonen. Dem Patienten da sehr, sehr, sehr helfen,
ja,
und tatsächlich auch die Symptome phasenweise auch komplett unterdrücken.
Das heißt, er ist im Prinzip beschwerdefrei.
Richtig,
ne? Das ist ja
genau
entscheidend.
Und das ist halt ganz, sag ich mal, der Parkinson oder die Parkinson-Erkrankung ist eine Modellerkrankung par excellence so für individualisierte, personalisierte Medizin. Also jeder Patient ist anders und hat da einen anderen Mix an Beschwerden oder klinischen Befunden, die auch dann sehr individuell angegangen werden. Also es ist nicht so, dass es eine Standardtherapie für alle gibt, sondern ganz viele Patienten haben dann eine unterschiedliche Zusammenstellung von Medikamenten oder anderen auch übenden Therapieverfahren.
Da sind wir wahrscheinlich schon bei der Frage jetzt auch persönlich, was die Neurologie so spannend macht, wenn Sie sagen, es ist so individuell und es gibt im Grunde kein Schema F, das man auf alle anwenden kann.
So ist es. Im ersten Schritt erstmal die Diagnosestellung, darüber hat man schon gesprochen, das ist schon intellektuell sehr ansprechend und auch macht auch Spaß, wirklich.
Ja.
Man freut sich, wenn man das dann tatsächlich dann rausgeknüffelt hat, auch bei seltenen Erkrankungen. Die Neurologie ist ein großes Fach mit vielen auch seltenen Erkrankungen, die man nicht einfach durch einen MRT oder durch einen Labortest feststellen kann.
Wie viele Patienten sehen Sie im Jahr im Barmbek?
Etwa 4.000.
4.000.
Und somit die größte Neurologie hier in Hamburg. Und das ist, sag ich mal, der Reiz des Faches, muss man sagen.
Ja.
Und was natürlich genauso reizvoll ist, dass sich die Neurologie über die letzten Jahrzehnte von einem, sagen wir mal, überwiegend diagnostischen Fach tatsächlich zu einem therapeutischen Fach weiterentwickelt hat. Also wir haben jetzt über den Parkinson gesprochen, das Ganze gilt für ganz viele andere Erkrankungen, natürlich auch für die Multiple Sklerose, für den Schlaganfall, Akuttherapie. Also es ist unglaublich, ich bin ja jetzt auch ja schon
2 Jahre dabei.
32 Jahre dabei.
Genau.
Also in diesem Zeitbereich jetzt schon entwickelt hat. Ne?
Mit welcher Erkrankung kommen denn die meisten Patienten zu Ihnen? Kann man das aufwählen?
Ja, Schlaganfall ist
Schlaganfall,
also schon,
das ist sozusagen.
Ist schon Diagnose Nummer 1, also für die großen Akutkliniken, wie wir das auch sind. Aber bei uns in Barmbek sind die Parkinson-Erkrankungen schon die zweite, die große Diagnosegruppe, weil wir natürlich auch einen Schwerpunkt dort haben. Wir sind auch die einzige zertifizierte Spezialklinik in Hamburg.
Ah ja,
bieten also die Parkinson-Komplexbehandlung an, wo man dann kondensiert über 2 oder 3 Wochen alle Verfahren zusammenknüpft, medikamentös die Patienten neu einstellt, hochfrequente Therapien macht, mit dem Ziel, sie wieder auf ein besseres Niveau zu bringen, das ambulant möglichst lange aufrechtzuerhalten. Und viele Patienten kommen zum Beispiel einmal im Jahr, um das zu wiederholen, das ist ein gängiges
Verfahren. Und was war für Sie so der Impetus, Neurologie zu wählen dann im Studium? Oder?
Ach, das sind das fängt schon in der Schule an. Also in der Biologie hat mir schon Neurophysiologie schon viel Spaß gemacht. Das war vielleicht rückblickend betrachtet schon der Anfang des Ganzen.
Und da wollten Sie auch schon Arzt werden?
Ja,
zum
Ende des Studiums ist da so die Entscheidung gefallen, nicht? Und hatte dann auch mein Pflegepraktikum dann zunächst mal in einem Krankenhaus gemacht, um mal zu testen, fällst du jetzt gleich um, wenn du Blut siehst oder nicht?
Genau. Es hilft, wenn man Blut
war
sehen kann.
War da nicht der Fall. Ja. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nicht? Und auch natürlich das Helfende dabei. Und dann die Entscheidung, Neurologie zu machen, war gar nicht so direkt. Also ich hatte meine Doktorarbeit in der Neurologie durchgeführt und das war, glaube ich, der hauptausschlaggebende Faktor. Aber am Anfang hatte ich noch eine Zeit lang so zwischen innerer Medizin und Neurologie geschwankt und bin da tatsächlich auch erstmal 2 Jahre in der Kardiologie, in der inneren Medizin, in der Uniklinik gewesen, was aber auch eine gute Vorbereitung war, muss man sagen, für die Neurologie. Und bin immer gefragt, na, willst du nicht doch wieder zurück in die Neurologie? Hab das auch nicht bereut. Ne?
Sehr gut. Und was machen Sie noch abschließend vielleicht, wenn Sie nicht an der Asklepios-Klinik in Barmbek sind? Wie entspannen Sie? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ja, die ist dann doch recht kurz, muss man sagen.
Das glaube ich,
weil ich habe natürlich noch ein paar andere Verpflichtungen, nicht? Also wissenschaftlicher Art und schreibe jetzt gerade wieder ein 3. Kapitel an einem Buch, nicht?
Ja.
Und da sind so viele Projekte, Kongressvorbereitungen, die einen da schon ziemlich in Anspruch
nehmen.
Also
ist schon die Medizin natürlich im Fokus.
Dass ich da nicht so sehr so zum Briefmarkensammeln komme.
Nee, das nicht, aber vielleicht ausladende Bewegungen beim Rudern oder ich weiß es nicht.
Ja, da ist Luft nach oben, sag ich mal.
Okay. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren und so toll aufgeklärt haben über Parkinson. Da haben wir, glaube ich, eine Menge erfahren. Vielen, vielen Dank. Professor Urban war das. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja,
vielen Dank.
Nee, danke auch.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.